HR Info. Wissenswert.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einem warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einem warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Zwei junge Männer, der gleiche Text, und beim zweiten kann man seine regionale Herkunft zumindest erahnen. Jedenfalls dann, wenn man im Sprachraum des anderen aufgewachsen ist. Doch was für eine Sprache ist das? Ein Dialekt oder eher Hochdeutsch mit Einfärbung? Eine Antwort auf diese und auf andere Fragen zum Sprachwandel in Deutschland geben Forscher aus Marburg. Jetzt gleich in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Sterben in Deutschland die Dialekte aus? Gleicht sich die deutsche Sprache von Nord nach Süd, von West nach Ost immer mehr an? Diese Frage gehen die Mitarbeiter vom Deutschen Sprachatlas in Marburg nach, in einem auf 19 Jahre angelegten Forschungsprojekt. Dessen Name ist zugleich die Internetadresse regionalsprache.de, kurz re.de, Rede. Seit nunmehr 9 Jahren wurde fleißig geredet, sprich Sprachproben wurden aufgezeichnet und inzwischen liegen die ersten Ergebnisse vor. Eines davon lautet, es gibt weiterhin deutliche sprachliche Unterschiede in Deutschland, aber die Dialekte, die verschwinden tatsächlich zugunsten von sogenannten Regiolekten. Karin Trappe hat die Forscher in Marburg besucht.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit Vorschlägen für einen Umbau der Sicherheitsbehörden stößt
der Beginn einer Tagesschau. Der Sprecher spricht klares Hochdeutsch, wissenschaftlich Standarddeutsch genannt. Diese Sprache ist normiert. Man hört die regionale Herkunft des Sprechers nicht heraus. Zu Hause, in der Familie oder mit Freunden, da spricht kaum ein Deutscher diese normierte Sprache. Sondern wir benutzen die Umgangssprache. Da ist eine regionale Färbung mit dabei, aber ein tatsächlicher Dialekt ist es nicht. Den Dialekt, die älteste Sprachform im deutschen Sprachraum, gab es bereits vor 1.500 Jahren. Es existierten unzählige verschiedene deutsche Dialekte und diese hatten keine gemeinsame Grundlage. Und das nicht nur zwischen Nord und Süd oder Ost und West, sondern auch viel kleinräumiger. So konnten sich Menschen, die ausschließlich den Dialekt beherrschten, oft nur im engeren Umkreis von maximal 50 Kilometern verständigen. Darüber hinaus verstand man sich wortwörtlich nicht. Das war jedoch überaus hinderlich, zum Beispiel für den Handelsverkehr. Deswegen hat auch die Bedeutung des Dialektes im Alltag immer weiter abgenommen. Denn es zeigte sich, dass es viel einfacher ist, wenn man nur eine Sprachform verwendet, die sowohl zu Hause in der Region verwendet werden kann, aber auch auf Reisen in andere Regionen Deutschlands. Diese neue Sprachform entwickelte sich vor ungefähr 500 Jahren und wird von Wissenschaftlern als neuhochdeutsche Standardsprache bezeichnet. Dabei kann man zwar hören, aus welcher Region man stammt, wird aber im gesamten deutschen Sprachraum verstanden, einigermaßen zumindest. Diese regional gefärbte Sprache nennen die Sprachforscher des Marburger Sprachatlas Regiolekt, so Professor Roland Kehr ein, einer der Leiter der Studie zur Regionalsprache.
Der Regiolekt entsteht dadurch, dass bestimmte dialektale Merkmale, und das sind insbesondere die, die wirklich nur auf eine ganz kleine Region beschränkt zu beobachten waren, dass die abgebaut werden und ersetzt werden und dann in der Regel durch standardsprachliche Merkmale oder durch dialektale Merkmale, die in der größeren Region gültig waren. Das heißt, man steigert die kommunikative Reichweite, die ließe sich theoretisch in Kilometern ausdrücken, man steigert die Reichweite dadurch, dass man bestimmte einzelne Merkmale ersetzt. Und deswegen ist der Regiolekt eine Sprachform, der in der größeren Region gültig ist und dort eben auch als sprachliches System anzutreffen.
Die Wissenschaftler am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg wollen mit ihrer groß angelegten Studie nun herausfinden, wie viel Dialekt gibt es in Deutschland noch? Das Aussterben des Dialektes wird ja seit mindestens 250 Jahren prognostiziert und meist auch beklagt. Denn der Dialekt gilt oft als nuancenreicher als die Standardsprache, als gefühlsbetonter. Weiterhin soll die Studie zeigen, was sich zwischen dem Dialekt und der Standardsprache entwickelt hat und wie das klingt. In den vergangenen Jahren waren dafür Wissenschaftler in ganz Deutschland in insgesamt 150 Orten und haben dort mit jeweils 4 Sprechern gesprochen. Diese wurden nach relativ strengen Kriterien ausgewählt. Professor Roland Kehr ein.
Sie selbst müssen aus dem Ort oder aus der kleineren, näheren Region stammen und möglichst aber auch ihre Herkunftsfamilie, und zwar in zweiter Generation. Das ist nicht immer leicht umzusetzen, deswegen hat die Datenerhebung auch über 5 Jahre gedauert. Aber um hier jetzt zu sehen, wie ist die sprachliche Variation am Ort, also wie sind diese sprachlichen Entwicklungen verlaufen, nehmen wir die Sprecher in verschiedenen Situationen auf. Denn, das kann jeder an sich selbst beobachten, wir sprechen ja mit verschiedenen Leuten ganz unterschiedlich. Diese Situationen lassen sich standardisieren und sind somit über alle 150 Orte bzw. alle 600 Sprecher auch vergleichbar.
In 5 Situationen wurden die Sprecher aus 3 Generationen aufgenommen.
Dazu gehört zunächst mal die Abfrage des individuell besten Dialekts, also wie gut können die Sprecher noch Dialekt sprechen. In dieser Situation werden den Sprechern 40 Sätze vorgelesen von Exploratoren, die von der Hochschule Marburg kommen, und diese Sätze sollen die Sprecher dann in ihren besten Dialekt übertragen. Am anderen Ende der Skala spielen wir den Sprechern dieselben Sätze vor, dieses Mal allerdings im Dialekt, und sie sollen die Sätze in ihr bestes Hochdeutsch übertragen, sodass wir genau wissen, was ist das beste Hochdeutsch, was ist der beste Dialekt dieses Sprechers. Zusätzlich lesen die Sprecher noch einen Standardtext vor, der häufig verwendet wird in wissenschaftlichen Untersuchungen, um zu sehen, wie ist die Aussprache, wenn sie die schriftliche Vorlage vorliegen haben. Als 4. und 5. Situation führen wir dann noch mit den Sprechern ein Interview durch. Das heißt, der Abgesandte der Hochschule sitzt den Sprechern gegenüber mit einem gut sichtbaren Mikrofon und interviewt sie zu ihrer sprachlichen Biografie, zu ihrem Sprachverhalten und so weiter. Und damit wollen wir eine Sprachverwendung hervorrufen, die möglichst am Hochdeutschen orientiert ist, an der Standardsprache orientiert ist. Als komplementäre Situation zu dieser Interviewsituation zeichnen wir die Sprecher, sofern sie dazu bereit waren, die meisten waren das glücklicherweise, noch in einer privaten Situation auf, wo sie sich mit Freunden treffen, mit denen sie häufig kommunikativen Kontakt haben in ihrer Freizeit, wo auch der Explorator nicht anwesend ist, wo das Mikrofon entsprechend ganz klein nur ist und die sich einfach dann ungezwungen unterhalten, um zu sehen, wie verhalten sie sich dann.
Dazu wurden in jedem Ort ähnliche Personengruppen ausgewählt.
Zum einen haben wir ältere Sprecher ausgewählt, die möglichst Landwirte sind oder als Handwerker tätig sind, weil das traditionell in der Dialektologie die Informanten waren, die den Dialekt noch am ehesten bewahrt haben. Als mittlere Generation haben wir 2 Sprecher, die beruflich als Polizeibeamte arbeiten und dort am Notruftelefon sitzen. Das heißt, die sind durch ihren Beruf an Gesprächssituationen gewöhnt, in denen sie mit Sprechern aus allen möglichen Regionen zu tun haben und entsprechend auch hier sich an der Standardsprache orientieren. Die 3. Generation sind dann junge Sprecher, die gerade ihr Abitur gemacht haben oder gerade machen oder ihr Studium begonnen haben, um hier noch eine Generation so um die 20-Jährigen zu beobachten, die eine höhere Schulbildung haben, die eben die Hochschulreife absolviert haben.
Inzwischen sind alle Gespräche aufgezeichnet. Nun werden sie aufbereitet, um sie analysieren zu können. Für einige Orte liegen diese Analysen schon vor. Im Folgenden sind 3 ältere Sprecher aus Gießen, Frankfurt und Oldenburg zu hören, wie sie die Fabel Nordwind und Sonne in ihrem individuell besten Hochdeutsch vorlesen.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einem warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Einst stritten sich der Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Und hier sind die jüngeren Sprecher mit demselben Satz zu hören.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einem warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam.
Soweit das Hochdeutsche. Nun der Satz, die Füße tun mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie mir durchgelaufen, im tiefsten Dialekt, die die ältesten Gießener, Frankfurter und Oldenburger Sprecher beherrschen.
Die Fäust tut mir sehr weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.
Die Fies tut mir weh, ich glaube, ich habe sie durchgelaufen.
Die Fütte, die kält mich. Ich glaube, ich habe sie mir durchlaufen.
Und was kann Sprachforscher Professor Roland Kehrein da heraushören?
Das waren jetzt, sagen wir mal, mindestens im Falle des Gießeners und des Oldenburgers eindeutig Dialekt. Im Falle des Frankfurters ist das nicht mehr ganz so klar, ob hier nicht der Dialekt schon Anfang des 20. Jahrhunderts, also der wirklich alte Frankfurter Stadtdialekt, nicht schon Anfang des 20. Jahrhunderts verschwunden war und wir den Anfang der 2000er gar nicht mehr hätten erheben können. Das war eher ein Regiolekt.
Wissenschaftlich wird das natürlich viel genauer ermittelt, und zwar mit Hilfe von Dialektitätswerten. Dieser beschreibt den lautlichen Abstand der Sprachverwendung in einer Situation von der normierten Standardaussprache.
Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Ruhrpott statt dem Artikel das von dat spricht, dann haben wir hier eine Abweichung, und zwar im Auslaut. Er sagt nicht es wie in der Standardsprache, sondern eben dat. Und diese Abweichung würden wir in unserem Messverfahren mit einem Punkt bewerten. Das heißt, hier läge ein Dialektalitätswert von 1 vor. Eine Abweichung pro Wort. Wir berechnen die Abweichung natürlich nicht anhand von einem Wort, sondern das sind mindestens 150. Ab dann aufwärts stabilisiert sich dieser Wert, sodass wir hier relativ zuverlässige Aussagen treffen können, wie weit die Sprechweise in einer bestimmten Situation eben von der Standardsprache entfernt ist. Und das ist hier dargestellt, gestaffelt als Diagramm für die jeweiligen Sprecher.
Und so wird sich in den nächsten Jahren beim Regionalsprachenprojekt Rede die Landkarte mit den Auswertungen der Sprachaufnahmen füllen. Um Veränderungen im Dialekt überhaupt feststellen zu können, beziehen sich die Marburger Sprachforscher auf den sogenannten Wenker-Atlas, die erste Auflistung deutscher Dialekte aus dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Frühere Aufzeichnungen gibt es nicht. Deshalb gilt das sozusagen als Nullpunkt der deutschen Dialekte.
Der sogenannte Wenker-Atlas heißt im vollständigen Titel Sprachatlas des Deutschen Reichs. Und der wurde von Georg Wenker initiiert und von ihm und Kollegen dann durchgeführt. Und zwar zwischen 1878 und 1923. Der deckt das gesamte damalige deutsche Reichsgebiet ab, also in den Grenzen Ende des 19. Jahrhunderts. Das heißt, heutiges Deutschland, dann größere Teile Polens und so weiter. Und hier wurden erstmals und bis heute einmalig die Dialekte aller Schulorte des damaligen Reichsgebiets gesammelt. Das sind fast 50.000 Erhebungsorte gewesen. Die Datensammlung erfolgte in einer indirekten Form, das heißt per Fragebogen. Aufnahmetechnik gab es damals leider noch nicht. Und bei dieser Erhebung wurden 40 Sätze abgefragt. Das sind im Übrigen dieselben Sätze, die wir heute noch abfragen, um eben hier eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und dann auf insgesamt über 1600 Kartenblättern wurden dialektale Formen im Raum, das heißt die Verbreitung der dialektalen Formen im geografischen Raum, dargestellt. Wenkers Datensammlung bezog sich explizit auf den Dialekt, wobei ihm sehr bewusst war, dass damals vor allem in den Städten schon Sprachmischung stattgefunden hat, schon eine Orientierung auch an der damals schon vorhandenen Schriftsprache vorhanden war, zu beobachten war, und dass es so Zwischenformen schon gegeben hat. Den Terminus Regiolekt hat er noch nicht verwendet.
Das jetzige Regionalsprachenprojekt in Marburg schreitet derweil weiter fort. Erste Ergebnisse der Studie zeigen, dass in fast allen Regionen Deutschlands noch Dialekt gesprochen und verstanden wird, wenn auch immer weniger junge Menschen dazu in der Lage sind. Die verstehen zwar oft noch den Dialekt, machen aber Fehler, wenn sie selbst Dialekt sprechen sollen. Das ist für die Sprachforscher dann das Zeichen dafür, dass hier eine Grenze zwischen Dialekt und Regiolekt vorliegt. Die Entwicklung vom Dialekt zum Regiolekt ist für die Marburger Sprachforscher allerdings nichts, was man bedauern müsste, so Professor Roland Kehrein vom Deutschen Sprachatlas, einer der Leiter der Marburger Studie über Regionalsprache.
Sprachliche Variation wird es immer geben. Ob das jetzt die Dialekte sind oder die Regiolekte, ist im Prinzip, sagen wir mal, zu vernachlässigen. Die Sprecher selbst, die noch den Dialekt beherrschen, oder Sprecher aus der mittleren Generation, die den Dialekt gerade nicht mehr gelernt haben und den auch nicht weitergeben können, die bedauern das vielfach, weil sie merken, oh, hier geht ja was verloren, ein Stück Kulturgut aus meiner Heimatstadt, ein Stück auch der Möglichkeit, sich zu identifizieren mit dem Heimatort, geht hier verloren. Und so gesehen gibt es da schon Bedauern, wobei die jungen Sprecher ja häufig das, was sie noch können an regional gefärbter Sprache, das als Dialekt auffassen. Und dieser Dialekt in den Köpfen der Jungen, der eigentlich ein Regiolekt ist, der übernimmt für diese Sprechergeneration schon wichtige Funktionen, die früher der Dialekt übernommen hat, nämlich gerade diese sprachliche Identifikation.
Noch wird es Jahre dauern, bis das Regionalsprachenprojekt vollendet sein wird. Geschaffen wird dabei eine Internetplattform, auf der alle regionalsprachlichen Dateien frei verfügbar sein werden. Das ist zum Anhören, also sozusagen eine auditive Reise durch die deutsche Sprachlandschaft.
Also unser Plan ist, dass am Ende des Projektes die Online-Plattform alles enthält, was an regionalsprachlichen Daten verfügbar ist und dass wir aus unseren eigenen Erhebungen alle Daten so ausgewertet haben, dass man sich die im Netz auch anhören kann. Das heißt, in allen 150 Orten von Sprechern aus allen drei Generationen sich anhören kann, wie sprechen die beim Vorlesen, wie sprechen die, wenn sie ihren besten Dialekt produzieren sollen, wie sprechen die im Interview und so weiter. Das ist unser Ziel und das werden wir bis Ende 2026 auch sicher erreicht haben.
Aus dem Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas in Marburg berichtete Karin Trappe. Weiterführende Informationen zu dem eben vorgestellten Forschungsprojekt findet man im Internet unter der Webadresse regionalsprache.de. Der Sprachwandel führt also dazu, dass die Dialekte an Bedeutung verlieren und das heißt zugleich ja auch, dass die nur im Dialekt vorhandenen Wörter aus der Alltagssprache verschwinden. Das ist in Frankfurt beispielsweise dem Schawelcher ebenso ergangen wie der Sandkaut und selbst auf den AB geht man in Frankfurt nicht mehr. Aber es kommen auch immer wieder neue Wörter hinzu im allgemeinen Sprachgebrauch. Die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden sammelt solche Wörter und manche davon schaffen es dann sogar in die Liste der Wörter des Jahres. 1980 beispielsweise die Rasterfahndung, 1987 AIDS, 2009 die Abwrackprämie und im vergangenen Dezember für 2016 postfaktisch. Andrea Bornhagen erklärt uns, was es mit diesem Wort auf sich hat.
Mit postfaktisch beschreiben Wissenschaftler und Journalisten eine Zeit oder eine Politik, in der Fakten und Wahrheiten keine Rolle mehr spielen. Das Gefühl dominiert. Das Wort gibt es erst seit ein paar Jahren. Im September sprach sogar Angela Merkel in einer Rede von einer postfaktischen Zeit.
Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Fakten. Sie folgen allein den Gefühlen.
Damit wurde das Wort etwas bekannter, aber viele haben trotzdem noch nie von postfaktisch gehört.
Kenne ich gar nicht. Was soll es bedeuten?
Ich kenn's nicht.
Sagt mir jetzt nichts.
Das Postfaktische hat bereits zwei einschneidende Ereignisse in 2016 geprägt. Den Wahlkampf zum Brexit in Großbritannien und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Peter Schlubinski von der Wiesbadener Gesellschaft für deutsche Sprache erklärt.
Also nehmen wir die Wahl jetzt mal des US-Präsidenten. Da wissen Sie ja, dass 70% aller seiner Behauptungen Lügen war. Wir haben das beim Brexit gesehen, wir sehen das in Deutschland, also dass bei Landtagswahlen Parteien offensichtlich einen großen Erfolg haben, die auch die Fakten dann frei interpretieren und teilweise Fakten ignorieren.
Das englische Wort für postfaktisch, post-truth, wurde 2004 zum ersten Mal von dem US-amerikanischen Autor Ralph Keyes benutzt. 2016 wurde es dann in Bezug auf Brexit und Trump besonders häufig verwendet. Post-truth wurde auch vom Oxford English Dictionary zum internationalen Wort des Jahres gewählt.
Natürlich bin ich der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass wir über die Phänomene, die sich dahinter verbergen, reden und diskutieren müssen. Es scheint so zu sein, dass wir doch in ein Zeitalter eintreten, in dem tatsächlich das Faktische und die Wahrheit zurückgedrängt wird und ganz andere Phänomene wie Bauchgefühl, Überhauptgefühle, Vorurteile etc. eine immer größere Bedeutung bekommen.
Manche Wissenschaftler sehen in der Abkehr von Wahrheit und Fakten sogar das Ende der Ära der Aufklärung und auch eine Gefahr für die Demokratie. Und auch einige Bürger sehen einen einschneidenden Wandel in unserer Gesellschaft und finden, dass postfaktisch das Gute beschreibt.
Ich finde, das ist ein sehr passendes Wort mit Trump und dem, was da so alles im Hintergrund passiert ist. Ich kann mir kein anderes Wort des Jahres vorstellen eigentlich.
Wenn man so die Politik betrachtet gerade, dann passt's.
Wenn man überlegt, wer Präsident geworden ist in den USA und sowieso die ganze populistische Welle.
Das zeigt eigentlich, in welcher Zeit wir momentan leben.
Auf Platz 2 bei den Wörtern des Jahres kam das Wort Brexit, die Wortschöpfung für den Ausstieg der Briten aus der EU. Platz 3 belegte das Wort Silvesternacht. Nach Ansicht der Sprachwissenschaftler sind mit dem an sich schönen Wort inzwischen auch die Straftaten und sexuellen Übergriffe der Silvesternacht in Köln verbunden.
Andrea Bonhagen war in Wiesbaden dabei, als im Dezember das Wort des Jahres 2016 bekannt gegeben wurde. Wenn es das Wort des Jahres gibt, dann sollte es womöglich auch ein Unwort des Jahres geben. Das war ein wirkmächtiger Gedankengang des Frankfurter Sprachwissenschaftlers Horst-Dieter Schlosser vor 25 Jahren schon. Anfangs fand die Auswahl der Jury unter dem Dach der Gesellschaft für deutsche Sprache statt, nach einem Streit mit deren Vorstand, aber unabhängig von ihr. Schon seit 1991 wird einmal pro Jahr der Finger auf Wortschöpfungen gerichtet, die gegen sachliche Angemessenheit oder gegen die Humanität verstoßen. Die drei in den ersten 3 Jahren gebrandmarkten Wörter waren ausländerfrei, ethnische Säuberung und Überfremdung. Anfang Januar war es wieder soweit. Das Unwort des Jahres 2016 lautet Volksverräter. Hören Sie Erläuterungen von Stefan Willert.
Volksverräter, so wurden im vergangenen Jahr immer wieder Politiker beschimpft, sogar Bundeskanzlerin Merkel und Bundespräsident Gauck. Das entspringe dem plakativen und polemischen Sprachgebrauch auf Pegida-Demonstrationen in Dresden und auch unter Anhängern der Partei AfD, stellen die Sprachwissenschaftler fest, die das Unwort des Jahres auswählen. Die Sprecherin der Unwort-Aktion, Professor Nina Janich von der Technischen Universität in Darmstadt, hat auf 3 Einsendungen an die sprachkritische Aktion und auf einen Text bei Spiegel Online aus dem Oktober verwiesen, in denen der Begriff Volksverräter kritisiert worden war.
Ich zitiere auch diesen Spiegel Online-Kommentar, dass Nazi-Vokabular genannt werden muss. In diesem Sinne würden wir uns auch verstehen, dass wir Kritik üben und versuchen, zur Aufklärung beizutragen an so einer Art von Sprache.
Begriffe wie Volksverräter, völkisch oder auch Umvolkung gehörten zum Sprachgebrauch mit faschistischem und fremdenfeindlichem Hintergrund.
Der Wortbestandteil Volk steht dabei, ähnlich wie im Nationalsozialismus, nicht für das Staatsvolk als Ganzes, sondern für eine ethnische Kategorie, die Teile der Bevölkerung ausschließt. Damit ist der Ausdruck zudem antidemokratisch.
Zudem sei die Beschimpfung als Volksverräter diffamierend.
Diffamierend, weil es als pauschale Beschimpfung für Politiker aller Parteien benutzt wird.
Die sprachkritische Aktion Unwort des Jahres hat sich diesmal durchaus schwer getan bei der Auswahl, Professor Nina Janich.
Die Jury hat in diesem Jahr sehr lange diskutiert, ob das Unwort des Jahres 2016 wirklich aus dem plakativen und polemischen Sprachgebrauch stammen sollte, den Angehörige und Anhängerinnen von Pegida, AfD oder ähnlichen Initiativen verwenden.
Aber es sei ja gerade Aufgabe der Sprachwissenschaftler, auf den öffentlichen Sprachgebrauch aufmerksam zu machen, wenn dabei Grundprinzipien von Demokratie und Menschenrechten in Frage gestellt würden. Zudem hätten sich die meisten der Vorschläge, die bei der Unwort-Initiative eingegangen sind, mit dem sprachlichen Umgang mit Flüchtlingen und dem Sprachgebrauch bei Pegida-Anhängern befasst.
Es ist uns auch bewusst, dass wir mit Volksverräter ein Wort gewählt haben, das sich dem bereits 2014 gewählten Wort Lügenpresse an die Seite stellen lässt. Doch die Einsendungen zeigen, dass sich der Großteil öffentlicher Sprachkritik gegen einen diffamierenden Sprachgebrauch im Themenfeld Migration richtet.
Professor Nina Janich hat dabei auch betont, dass die Unwort-Aktion Sprache weder lenken noch zensieren wolle. Aber es müssten eben Tendenzen, die sich gegen Demokratie richteten, sehr deutlich aufgezeigt werden.
Die Aktion Unwort des Jahres versteht sich als eine sprachkritische Initiative, die in einer Zeit, in der der gesellschaftliche Konsens über die Grundprinzipien der Demokratie in Gefahr zu sein scheint, die Grenzen des öffentlich Sagbaren in unserer Gesellschaft anmahnen sollte.
Unter den mehr als 1000 Einsendungen an die Unwort-Initiative war übrigens der Vorschlag postfaktisch das häufigste Einzelwort. Offenbar empfinden es viele auch als Unwort.
Stefan Willert war für HR Info wissenswert dabei, als unlängst in Darmstadt am Sitz der Jury das Unwort des Jahres bekannt gegeben wurde. Das Unwort des Jahres, das Wort des Jahres, beides findet seit Jahren großen Widerhall in den Medien. Kaum bekannt hingegen ist das seit 2008 unter der Leitung des Langenscheid Verlags ausgewählte Jugendwort des Jahres. Was vermutlich damit zusammenhängt, dass die seitdem ausgewählten Wörter unter Erwachsenen in aller Regel gänzlich unbekannt sind. Und selbst unter Jugendlichen sind diese Begriffe allenfalls in bestimmten engen Szenen üblich. Ich halte mich an die Regel, dass man Geheimsprache nicht verrät, aber in der Wikipedia finden Sie eine komplette Liste unter dem Eintrag Jugendwort des Jahres. Ja, und wenn Sie demnächst dem Jugendwort des Jahres in der Wikipedia hinterher spionieren sollten, dann besuchen Sie doch gleich auch die Webseite unserer Reihe Wissenswert. In unserem umfangreichen Podcast-Angebot finden Sie nämlich bestimmt noch das ein oder andere Thema, das Sie interessieren wird. Hinterlegt im Internet auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.